»Geht zu den Büromaterialern oder nach draußen«, hatte der Herzog gesagt. Offenbar sah er keinen großen Unterschied zwischen diesen beiden Möglichkeiten. Alle großen Familien misstrauten den Büromaterialern und argwöhnten, dass sie über eine seltsame, erschreckende Macht verfügten. Immerhin konnten sie lesen und schreiben. Wer imstande war, die Sprache des Papiers zu deuten, musste sonderbar sein. Darüber hinaus verstanden die Büromaterialer Arnold Bross' Botschaften am Himmel. Aber es ist sehr schwer, mit jemandem zu reden, der einen für nicht vorhanden hält. Musgrain hatte immer geglaubt, dass Turret alt aussehe, doch der Abt wirkte so alt, dass er zusammen mit der Zeit geboren zu sein schien. Er stützte sich auf zwei Stöcke und ständig warteten junge Nomen in seiner Nähe, falls er Hilfe brauchte. Sein Gesicht bestand nur aus Falten und die Augen darin starrten wie zwei glitzernde schwarze Löcher. Die Gruppe scharrte sich hinter Musgrain wie immer, wenn irgendetwas sie beunruhigte. Die Audienzkammer des Abts befand sich neben einem Lift und ihre Wände bestanden aus Pappe. Staub rieselte von ihnen herab, wenn ein Aufzug durch den nahen Schacht rumpelte. Einige Bedienstete eskortierten den Abt zu seinem Stuhl. Dort nahm er mühevoll Platz und beugte sich langsam vor.
»Del Icatessen, nicht wahr? Irgendwelche neuen Erfindungen?«
»Keine wichtigen, Exzellenz«, erwiderte Dorcas. »Nun, ich habe die Ehre, dir einige Personen vorzustellen, die...«
»Ich sehe niemanden«, behauptete der Abt ruhig.
»Muss blind sein«,
schniefte Oma Morki.
»Und ich höre auch niemanden«, fügte der Abt hinzu.
»Seid still«, flüsterte Dorcas. »Jemand hat ihm von euch erzählt, deshalb sieht er nur mich.«
Und lauter...
»Exzellenz, ich bringe schlechte Nachrichten. Das Kaufhaus soll abgerissen werden.«
Die erwartete Reaktion blieb aus. Einige hinter dem Abt stehende Büromaterialer Priester kicherten und der Greis auf dem Stuhl erlaubte sich ein dünnes Lächeln.
»Meine Güte, und wann soll dieses schreckliche Ereignis stattfinden?«
»In 21 Tagen, Exzellenz.«
»Na schön, geh jetzt und berichte uns nachher davon.«
Die Priester grinsten.
»Es ist kein Scherz, Exzellenz.«
Der Abt hob eine knotige Hand.
»Zweifellos verstehst du viel von Elektrizität, Dorcas, aber weißt du, bei jedem großen Schlussverkauf rufen leicht erregbare Leute, das Ende des Kaufhauses ist nah. Seltsamerweise geht das Leben immer weiter.«
Musgrain fühlte den Blick des Abts auf sich ruhen. Als einem Unsichtbaren schenkte man ihm erstaunlich viel Aufmerksamkeit.
»Exzellenz, diesmal ist die Sache sehr ernst«, sagte Dorcas steif.
»Ach«,
Spott erklang in der Stimme des Abts.
»Hat dir das die Elektrizität verraten?«
Der Erfinder stieß Musgrain in die Rippen.
»Jetzt«,
hauchte er. Der Jäger trat vor und legte das Ding auf den Boden.
»Jetzt«,
flüsterte er.
»Bin ich in der Präsenz von Oberhäuptern der Gemeinschaft?«
fragte das Ding.
»Das ist tatsächlich der Fall«,
bestätigte Dorcas. Der Abt starrte auf den Kasten.
»Ich werde einfache Worte benutzen. Ich bin der Navigations- und Aufzeichnungskomputer. Ein Computer ist eine Maschine, die denkt. Denk, Computer, denk. Seht nur, wie der Computer denkt. Ich benutze Elektrizität. Manchmal kann Elektrizität Informationen tragen und weiterleiten. Informationen sind Mitteilungen. Ich höre diese Mitteilungen und verstehe sie. Manchmal sind die Mitteilungen in Telefonleitungen unterwegs. Manchmal befinden sie sich in anderen Computern. Es gibt einen Computer im Kaufhaus. Er zahlt den Menschen Löhne und Gehälter. Ich kann hören, wie er denkt
und er denkt Folgendes. Bald gibt es kein Kaufhaus mehr, bald ist es nicht mehr nötig, die Bücher zu führen, Löhne und Gehälter auszuzahlen. Und die Telefonleitungen sagen, ist dort die Firma Grimthorpe auf Abbruch spezialisiert, können wir die letzten Vorbereitungen für den Abriss besprechen. Bis zum 21. wird alles verkauft sein.
Sehr amüsant, kommentierte der Abt. Wie ist es dir gelungen, einen solchen Apparat zu bauen?
Ich habe ihn nicht gebaut, Exzellenz. Diese Leute brachten ihn.
Welche Leute?
Der Abt blickte durch Masklin und betrachtete die gegenüberliegende Wand.
Was passiert, wenn ich ihn in die Nase kneife?
Raunte Oma Morki.
Es wäre sehr unangenehm, antwortete Dorcas. Gut, für dich.
Der Abt stand schwerfällig auf.
Ich bin ein toleranter Nom. Du spekulierst über das Draußen und ich habe nichts dagegen, halte es für eine gute geistige Übung. Jeder Nom sollte Gelegenheit erhalten, seine Gedanken schweifen zu lassen. Aber ich kann nicht dulden, dass du glaubst, im Draußen gäbe es irgendetwas. Kleine, hübsche Spielzeuge.
Der Abt humpelte einige Schritte weit und stieß einen Stock auf das summende Ding.
»Solchen Unsinn lasse ich nicht zu. Draußen ist alles leer. Leben in anderen Kaufhäusern. Pah! Ende der Audienz. Fort mit dir!«
»Ich bin stabil genug, um den Aufprall einer 2500 Tonnen schweren Masse auszuhalten.«
sagte das Ding selbstgefällig. Niemand achtete darauf.
»Hinfort! Hinfort!«
rief der Abt, und Masklin beobachtete, wie er am ganzen Leib bebte. Das Kaufhaus erschien ihm immer sonderbarer. Vor einigen wenigen Tagen hatte er nicht viel wissen müssen, notwendige Kenntnisse beschränkten sich darauf, wie man großen, hungrigen Wesen entkam. Feldwerkskunst, nannte es Turret. Jetzt rang sich Masklin allmählich zu der Erkenntnis durch, dass es noch eine andere Art von Wissen gab. Es betraf gewisse Regeln, die man beachten musste, wenn man mit vielen anderen Nomen zusammenlebte. Zum Beispiel, sei sehr vorsichtig, wenn du Leuten etwas erzählst, das sie nicht hören wollen. Und die Vorstellung, sich zu irren, kann gewisse Personen sehr verärgern. Einige Gehilfen des Abts führten sie durch die Tür und vermieden dabei, Masklin und seine Gefährten zu berühren oder sie auch nur anzusehen. Mehrere von ihnen wichen rasch beiseite, als Turret das Ding nahm und schützend die Arme darum schlang. Oma Morkis Vorrat an Geduld war nie besonders groß gewesen und jetzt ging er zur Neige. Sie packte den nächsten Priester an seiner schwarzen Kutte und hielt ihn sich dicht vor die Nase. Er verdrehte die Augen, als er versuchte, Oma nicht zu sehen. Sie rammte ihm den Zeigefinger an die Brust.
Na, spürst du meinen Finger? Fühlst du ihn? Glaubst du noch immer, dass ich gar nicht hier bin?
Ein Heimische,
höhnte Turret. Der Mönch löste sein unmittelbares Problem, indem er leise ächzte und in Ohnmacht fiel.
»Verschwinden wir von hier«, drängte Dorcas. »Bisher begnügt man sich damit, euch nicht zu sehen, aber vielleicht kommt gleich jemand auf die Idee, dafür zu sorgen, dass ihr nicht existiert.«
»Ich verstehe das nicht«, klagte Grimmar. »Wieso sieht uns hier niemand?«
»Weil die Leute wissen, dass wir aus dem Draußen stammen«, erwiderte Masklin. »Andere Nomen sehen uns«, stieß Grimmar fast schrill hervor.
Masklin konnte es ihr nicht verdenken, auch er fühlte sich immer unsicherer.
»Weil sie uns nicht kennen oder weil sie nicht glauben, dass wir Draußenler sind.« »Ich bin kein Draußenler«, protestierte Turret. »Dies sind alles Drinnenler.«
»Aber dann weiß der Abt, dass wir von draußen kommen«, entfuhr es Grimmar.
»Er glaubt an unsere Existenz und deshalb sieht er uns nicht. Ergibt das einen Sinn?«
»Nein«, Dorcas schüttelte den Kopf. »So sind Nomen eben.«
»Es spielt doch gar keine Rolle«, warf Oma Morki ein. »In 3 Wochen werden alle drinnen la zu draußen lernen. Geschieht Ihnen ganz recht, da müssen Sie herumlaufen, ohne sich zu sehen. Etwa so.«
Sie neigte den Kopf weit in den Nacken, bis ihre Nase zur Decke zeigte.
»Oh, entschuldigen Sie, Herr Abt, bin Ihnen auf den Fuß getreten, weil ich Sie gar nicht gesehen habe.«
»Wenn die hiesigen Wichte bereit wären, uns zuzuhören«, sagte Masklin, »dann verstünden sie bestimmt alles.«
»Ich bezweifle es.«
Dorcas trat nach dem Staub.
»Eigentlich dumm, dass ich mir etwas anderes erhofft hatte. Die Büromaterialer lehnen neue Ideen immer ab.«
»Bitte um Verzeihung«,
ertönte es hinter ihnen. Sie drehten sich um und sahen einen dicklichen jungen Büromaterialer mit krausem Haar und besorgtem Gesichtsausdruck. Nervös zupfte er am Saum seines Umhangs.
»Ja?«
fragte Dorcas.
»Ich möchte mit den Draußenlernen sprechen.«
Der kleine Mann verbeugte sich vor Torrid und Oma Morki.
»Offenbar hast du bessere Augen als die meisten anderen«, sagte Masklin.
»Ah, ja«, bestätigte der Büromaterialer. Er sah durch den Korridor. »Ich würde gern mit euch reden, allein.«
Sie traten hinter einen Balken.
»Nun?«
fragte Masklin.
»Der sprechende Kasten, glaubst du ihm?«
»Ich vermute, dass er gar nicht lügen kann. Worum handelt es sich? Um eine Art Radio?«
Masklin wandte sich mit einem hoffnungsvollen Blick an Dorcas.
»Er meint einen Apparat, der Geräusche verursacht«, erklärte der Erfinder stolz.
»Ach«, Masklin hob die Schultern,
»nun, wie dem auch sei, wir haben das Ding schon seit langer Zeit. Angeblich kam es in Begleitung von Nomen aus weiter Ferne vor 15.000 Jahren.«
Er genoss den Klang der letzten Worte.
»Seit Generationen bewahren wir es auf, nicht wahr, Torrid?«
Der alte Mann nickte nachdrücklich.
»Mein Vater hatte es vor mir und sein Vater vor ihm und sein Vater vor ihm und gleichzeitig sein Bruder und ihr Onkel vor ihnen.«
Der Büromaterialer kratzte sich am Kopf.
»Ich mache mir große Sorgen. Die Menschen verhalten sich seltsam. Es treffen keine neuen Waren im Kaufhaus ein und man stellt Schilder auf, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Selbst der Abt ist beunruhigt und fragt sich immer wieder, was Arnold Bros, gegründet 1905, jetzt von uns verlangt. Deshalb...« Erneut zupfte er am Saum des Umhangs. »Nun, ich bin der Assistent des Abts und heiße Gurda. Ich muss Aufgaben wahrnehmen, um die er sich nicht selbst kümmern kann. Deshalb...«
Masklin seufzte lautlos.
»Ja? Könntet ihr mit mir kommen? Bitte?«
»Gibt es was zu essen?«
fragte Oma Morki. Sie vergaß nie die wichtigen Dinge.
»Wir lassen uns etwas bringen«, versicherte ihr Gurda und wich durch das Labyrinth aus Trägern, Kabeln und Drähten zurück. »Bitte folgt mir. Bitte«,